Lukas, für welche Sache, die du ungerne machst, sollte es eine KI geben, die dir dabei hilft?
Es gibt ja super tausend langweilige Antworten für diese Frage. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist, so Einkaufslisten erstellen einfach. Aber das ist auch eine öde Liste. Deshalb habe ich gedacht, so wütende Verrisse schreiben, weil da fühle ich mich nach immer irgendwie ärgerlich und doof. Und wenn es einfach irgendwie so ein Ding gibt, das ich stellen kann und danach sind Leute auf mich wütend, aber ich kann dann immer sagen, ja, sorry, war die KI, das wäre sehr praktisch.
Also du liebst, dass Leute auf dich wütend sind, aber du würdest ungerne selber den Text schreiben.
Nein, ich würde den Text natürlich schon gern selber schreiben, aber ich hätte gern irgendwie immer eine Instanz, hinter der ich mich im Notfall so, wenn die Leute so richtig wütend sind,
es war Bavencik,
verstecken kann.
Ja, ja, genau, das kann man dann immer sagen. Ja, Christoph, hast du was?
Also ich würde für die meisten Sachen gibt es irgendwie schon KIs und ich mag die wenigsten davon, ich benutze die wenigsten davon. Eine Sache, die ich ab und zu probiere und die mir aber auch nicht hilft, ich schreibe total gerne Filmkritiken für ein paar Outlets, aber ich tue mich mit Sternewertung immer schwer. Also ich habe ganz oft so, ja, hier, für die Leute passt da und für die Leute passt da nicht. Und manchmal, nachdem ich mich für eine Sternewertung entschieden habe, füttere ich meinen Text in Chat.ar und sage, wie viele Sterne würde ich diesem Film geben anhand dieses Textes?
Ja, krass, okay. Ja. Und was kommt da raus?
Oft genug das, was ich meine. Also das ist sehr beängstigend, aber es bestätigt mich zumindest darin, dass der Text das aussagt, was ich von diesem Film halte, schätze ich.
3 von 5 Sternen von mir für diese Antworten. Bei mir ist Dankeschön. Es tatsächlich was ganz Originelles. Einkaufslisten schreiben. Ich hatte das wirklich auf der Liste.
Aber dann gut, dass ich extra sage, ja, das wäre
das ist natürlich furchtbar, ja. Aber was auf jeden Fall von mir, bei mir nicht von der KI gemacht werden muss, ist die Auswahl, welchen Film ich schaue. Denn dafür gibt es ja den Filmrauschpalast in Berlin. Ihr hört Hatz, den kritischen Filmpodcast. Heute live aus dem Filmrauschpalast in Berlin mit Lukas Verwenschig.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Christoph Dobitsch.
Moin, moin.
Wir sind wieder hart an der Übersteuerungsgrenze hier und ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, herzlich willkommen. Moment, jetzt geht hier mein Tablet auf. Ich muss es aber ablesen. Das ist ja der erste Gag. Habt ihr bestimmt noch nie gehört in einem Podcast über KI. Jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI auf der Leinwand, dem Podcast, der die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz im Film erkundet. Ich bin Ihr Name und heute tauchen wir ein in ein Thema, das die Grenzen zwischen Science Fiction und Realität immer weiter verschwimmen lässt. Künstliche Intelligenz hat nicht nur unseren Alltag revolutioniert, sondern auch die Filmwelt in ihren Bann gezogen. Von HAL 9000 in 2001 Odyssee im Weltraum bis hin zu den komplexen KI-Systemen in Her oder Ex Machina. Die Darstellung von KI im Film hat sich über die Jahrzehnte dramatisch gewandelt. Das hat Perplexity AI geschrieben. Lukas ist besser als jede Anmoderation, die ich je in Katz gemacht habe, oder wenn wir ehrlich sind.
Ja, der Gag ist halt so krass auserzählt, oder? Ich finde, die Entwicklung dieser Technologie lässt uns bestimmte Sachen wahnsinnig schnell als überholt erleben. Und gerade diese Intros, die Journalisten so vor einem Jahr alle gemacht haben, da schaut man jetzt drauf zurück und das war in dem Moment eine Novität und jetzt ist es schon vollkommen vorbei. Also es bleibt einem fast nichts mehr anderes übrig, als in dem Moment mit den Augen zu rollen, weil man das Gefühl hat, das ist schon so lange vorbei, oder?
Du bist da weiter, weil du rollst quasi schon mit den Augen, bevor man gesagt hat, dass man von der KI die Einkaufsliste geschrieben hat.
Man erkennt es ja.
Also, aber stimmt, man kennt es von dir auch so. Man sagt so, ich habe was, irgendwas ist ziemlich geil. Und du sagst, ja, das ist ja schon vor 5 Jahre alt. Du bist Lukas Bavencik, Filmkritiker, falls dich Leute nicht kennen. Wir machen unter anderem zusammen diesen Podcast. Und Christoph, schön, dass du auch da bist. Du bist auch Filmkritiker, du machst auch Filme und du bist Filmwissenschaftler. Was machst du eigentlich nicht, was mit Film zu tun hat?
Ja, alles, was irgendwie mit Film zu tun hat, genau. Und wir haben ja heute unter anderem den Podcast, weil ich tatsächlich im letzten Semester anschließend an akademische Arbeiten über AI und KI auch gelehrt habe an der Universität.
Es ist total cool, dass wir diese Live-Podcasts jetzt machen können. Und ich glaube, wir haben uns ewig nicht gesehen, so wirklich Jahre nicht. Und dann war es eine, Christoph hat doch das Seminar dazu gegeben. Und dann so, ach klar, laden wir ihn ein. Wir sind im Filmrauschpalast Berlin. Ich muss wieder meine Notizen hier zur Hand nehmen, weil ich einiges erzählen möchte über dieses Kino, in dem wir jetzt hier glücklicherweise sein dürfen. Das ist genau unsere zweite Live-Sendung. Die erste haben wir nicht hier gemacht. Und war aber, also das war im Rahmen so einer Reihe quasi und dann dachten wir, das hat so gut funktioniert, wir würden das gerne öfter machen und dann hat das sofort geklappt, irgendwie im Filmrauschpalast das zu machen. Es ist auch ausverkauft, es sind ein paar Plätze leer. das ist einfach Berlin. Also es ist einfach so, dass halt in Berlin ist auch, wenn ausverkauft ist, so kommen einfach Leute nicht. Ich wohne ja jetzt aber auch hier und ich kann das nachvollziehen. Man hat keinen Bock, dann in die Ringbahn nochmal
zu steigen. Du hattest auch überlegt, nicht zu kommen, oder was?
Ich hatte auch kurz überlegt, ja, aber dann dachte ich, interessiert mich schon, was da so in diesem Podcast passiert. Der Filmrauschpalast wird ehrenamtlich geführt. Also das ist hier nichts, wo sich irgendwelche Leute außer uns privat bereichern hier an diesen Veranstaltungen. Und das ist richtig cool. Also es gibt super viele Reihen hier, total viele Specials. Es gibt bald zum Beispiel so eine Spezialfilmreihe nur über italienischen Genrefilm irgendwie mit Gialli und mit Western und so weiter. Und es passt eigentlich auch super gut zu Cuts, finde ich, weil es so eine Mischung ist. Also The Beast, den wir gerade gesehen haben, ist ja so eher so ein klassischer Arthouse-Film, aber auch natürlich mit so Genre-Elementen. Aber sonst geht es hier auch richtig zur Sache und so. Das ist richtig cool. Du warst, glaube ich, auch voll begeistert vom Programm, Lukas, oder?
Es sah sehr vielversprechend aus. Ich wäre sofort eingezogen. Vor allen Dingen gibt es diese regelmäßig 35mm Filme zu zeigen.
Ja.
Und das ist in unserer heutigen Kinolandschaft ja auch etwas, wo ich immer froh bin, dass es da Leute gibt, die diese Fahne hochhalten. Ja.
Es ist richtig geil, weil der Raum ist eigentlich so alt und in so, ne, so einem Altbau und so richtig cool, aber die Technik ist so richtig neu und abgefahren. Das ist eigentlich stark und 35mm und so kann auch gezeigt werden. Das heißt, wenn ihr hier im Raum noch nie im Filmrauschpalast wart, kommt gerne wieder zu den Reihen, zu den Filmen und wenn ihr da draußen das gerade hört, dann könnt ihr das auch machen. Das sollte ich, glaube ich, sagen. Aber habe ich auch freiwillig gesagt.
Ende des Monats gibt es ein Special mit zwei John Carpenter-Filmen, das klang sehr vielversprechend, auf 35mm jeweils, 31. Oktober.
Ja, genau. Wir haben gerade alle zusammen einen Film geschaut. Der Film heißt The Beast oder La Bête von Bertrand Bonello, ein Regisseur, den man vielleicht von Nocturama vor allem kennt. Ne? Das war dieser Film, in dem Jugendliche Anschläge verübt haben und dann sich in so ein Kaufhaus flüchten. Ich weiß, er hat in der Corona-Zeit diesen Film Koma, glaube ich, gemacht, der so ein bisschen experimenteller war. Wie findest du den so, Lukas?
Den ersten Film, von dem ich gesehen habe, war tatsächlich Nocturama irgendwann vor ein paar Jahren in Hamburg, also 2016 war das. Und ich habe seitdem fast alles von ihm nachgeholt und bin schon sehr angetan. Es gibt auch ein paar, die ich weniger mag, aber den Pornografen kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, unter anderem mit Jean-Pierre Léaud. Mhm. Und er hat den besseren Yves Saint Laurent-Film des Jahres 2014 gedreht. Da gab es ja ein paar und ja, also schon ein spannender Regisseur, der immer diese Tendenz hat, Gegenwart und Vergangenheit auf so ganz interessante Weise so gegeneinander klatschen zu lassen. Und das hat man in dem Film hier ja, glaube ich, auch sehr deutlich gesehen, dass bei ihm Vergangenheit nie ganz vergangen ist und Zukunft auch irgendwie noch formbar.
Mhm. Ja, ja, das ist ein Film, der sich ganz gut eignet, um dieses Thema KI im Film nochmal zu besprechen. Es ist echt ein komisches Thema, muss ich sagen, weil einerseits ist uns, glaube ich, allen mittlerweile bewusst, dass es irgendwie KIs gibt und dass wir mit denen reden können und wir kennen die auch aus dem Kino und so, aber wenn man so mal nachdenkt über KI im Film, denkt man sich auch so ein bisschen, Moment, wird da eigentlich immer was Unterschiedliches erzählt? Wird da immer dasselbe erzählt eigentlich in jedem KI-Film? Was wird da eigentlich so verhandelt? Und Bonello hat in dem Film eigentlich verschiedene Sachen, bei denen man merkt, aha, die erinnern uns an Vorhergegangenes, aber die weisen vielleicht auch darauf hin, wie sich KI-Kino und so entwickeln könnte. Es geht ja um so eine Welt, die beherrscht ist von einer KI und Menschen sind eigentlich so ein bisschen degradiert, irgendwelche Bullshit-Jobs eigentlich zu machen, weil ja, die geilen Jobs können eigentlich vom Computer mittlerweile besser gemacht werden und Léa Seydoux, die Hauptperson in diesem Film ist, will eigentlich mal irgendwas Interessanteres machen und dann gibt es so einen Prozess, den man durchlaufen kann. Es erinnert ein bisschen an Eternal Sunshine of the Spotless Mind, finde ich. Also man geht so, da ging es ja um diese Liebesgeschichte, hier auch, aber das weiß man am Anfang noch nicht. Man geht so durch seine alten Leben durch seine Traumata und in diesem Prozess sollen die Emotionen eigentlich ausgelöscht werden, damit man dann diesen Job irgendwie antreten kann. Und wir sehen dann, wie sie auf verschiedenen Zeitebenen gelebt hat und dass sie da immer wieder den gleichen Mann getroffen hat. Und dann ist am Ende so ein bisschen die Frage, funktioniert das? Also kommt sie da so durch? Werden die Emotionen ihr ausgetrieben? Dann, was ist eigentlich mit The Beast? Also der Film basiert ja auf einer anderen Geschichte, in der es auch immer um diese Idee geht, irgendwann passiert etwas Schlimmes, deswegen kann ich nichts anfangen. Das ist so die andere Idee, die hier noch drin ist. Und dann natürlich die Frage nach ja, dieser emotionslosen KI-Welt. Christoph, wie fandst du denn so den Film?
Ich fand ihn tatsächlich sehr stark. Also diese kryptischen, enigmatischen Filme, von denen wir auch irgendwie viele gesehen haben und die wir oft rezipieren, die sind ja nicht immer einfach vom Erfolg gekrönt. Also wir haben ja letztens erst einen Film mit sehr großen Ideen besprochen, so wie Megalopolis, wo auch irgendwie 100 Sachen allegorisch dargestellt werden und das ja, ja so ein bisschen lauwarm rezipiert wird. Und The Beast hat auch eine Menge große Ideen, eine Menge tiefe Ideen, aber der hat auch was mit meinem Magen gemacht und mit meinem Herz. Und der hat mich mitgenommen und ich fand ihn sehr fesselnd von seiner Erzählweise. Ich habe mich tatsächlich gewundert, dass ihr den ausgesucht habt für das AI-Thema, weil ich dachte, hier wird relativ subtil und hintergründiger als in anderen Filmen darüber gesprochen. Und ich finde aber, dass das eine verdammt gute Wahl war, eben weil er so verkapsuliert ist, weil er meiner Meinung nach keine ganz klaren Aussagen von Gut und Böse trifft und weil er halt ein bisschen Spielräume lässt und insbesondere die Gegenwart-Storyline quasi, die in L.A., die fand ich als Thriller wirklich mitnehmend und hat für mich viele Thesen.
Das ist eins ihrer Leben, ne?
Genau. Zurück, ja. Und hat für mich viele Thesen nach Hause gebracht, weil das halt für mich auch vor diesem Hintergrund, der Mensch ist degradiert, Emotionen werden wegrationalisiert, das muss ja was Schlimmes sein. Und diese mittlere Story, die bringt das für mich an einen total interessanten Ort, wo ich halt ständig an der Kante was sitze und sage, geh weg von den Typen, du lässt halt gerade den schlimmsten Typen aller Zeiten in dein Haus. Da ist ein Mann, der eindeutig eine Bedrohung ist und der dich vielleicht umbringen will und wehrt. Und das wäre viel cooler, wenn du jetzt darüber nachdenken würdest und die Tür zulassen würdest. Und dass da halt sowas mit reinkommt, dass du überhaupt ja, ein Argument dafür finden kannst. Ja, vielleicht weiß es die AI besser, vielleicht ist diese genetische Reinigung von unseren vergangenen Traumata was, was hilfreich für uns ist und da keine klare Antwort darauf gibt, fand ich, war ein starker Schachzug, über den ich auch noch länger nachgedacht habe, nachdem der Film zu Ende war.
Ach stimmt, wo dann so dass tatsächlich eigentlich die Emotionen zugelassen werden, obwohl es eigentlich so unklug wäre, das zu tun. Ja.
Und ich bin dabei wütend geworden, also beim Zuschauen bin ich wütend geworden und war halt ziemlich sauer, dass sie sich so verhält.
Deswegen kannst du leider nie einen tollen Job machen.
Ja, ganz genau.
Das war dein Test und, heute leider.
Und heute bin ich
hier. Wer bei dem Film sauer wird, der, ja. Naja, Lukas, was hast du dazu?
Ich würde erstmal direkt widersprechen. Ich finde, der hat eine sehr klare Botschaft. Das ist auf einer gewissen Ebene ein sehr eindeutiger Film, denn der sagt auf jeden Fall, hey, Emotionen, ja, Daumen hoch, brauchen wir als Menschen, definieren uns, machen uns aus, bestimmen uns, was natürlich irgendwie ein Allgemeinplatz ist, aber er verteidigt das, wie du schon sagst, auch gegen den menschlichen Selbsterhaltungstrieb, gegen eigentlich so alles, was halt von Emotionen vielleicht verschlimmert wird in unserem Leben. Aber danach beginnt er halt eben das mit dem, was eigentlich alle Filme, die irgendwie von KI erzählen sollten, auch irgendwie machen müssen. Er beginnt, Verbindungen zu knüpfen. Er beginnt, etwas Poetisches zu tun, nämlich Sachen miteinander gleichzusetzen. Und wenn wir uns angucken, was in diesem Film drin ist, dann sind das ganz viele sehr disparate Elemente. Also ihr habt da gerade irgendwie Reden von dem Massenmörder Elliot Rodgers gehört und ihr habt gesehen, wie Szenen digital abgebrochen sind. Ihr wart im Jahr 1910 und habt das Seine-Hochwasser miterlebt. Und man könnte sich ja zuerst fragen, wie passen diese Sachen zusammen? Warum brennt da eine Fabrik voller Puppen? Und ich glaube, ich finde interessant, dass er das Thema KI erstmal begreift als etwas, das uns dazu zwingt, Unvereinbares, weit auseinandergehendes miteinander in Beziehung zu setzen, weil natürlich auch das ist, was KIs die ganze Zeit machen, verschiedene Inputs halt irgendwie zusammenfügen, alles erstmal zu lernen und danach dann zu formen. Und deshalb macht dieser Film auch, glaube ich, so viel Angebote. Und ich hatte zwei extrem unterschiedliche Erfahrungen. Beim ersten Mal war ich komplett überfordert. Ich habe den ursprünglich in Wien gesehen und war zwischendurch so, hä, was genau war hier und habe danach dann irgendwie für mich die Puzzleteile so zusammengesetzt und beim zweiten Mal war für mich sehr viel klarer und irgendwie hat mich auch stärker berührt. Also dieses Thema der Henry James Novelle, würde ich mal sagen, es ist ja irgendwie irgendwo zwischen Kurzgeschichte und Novelle, auf dem das Ganze basiert, The Beast in the Jungle, ist ja im Endeffekt eigentlich auch eine grundsätzlich sehr simple Parabel, die uns im Endeffekt erzählt, so lasst euer Leben nicht von Ängsten bestimmen, wendet euch Menschen hin, beginnt zu lieben, beginnt mehr zu fühlen als das, was ihr gerade habt.
Das Biest war dann quasi diese ungenutzte Chance,
die,
ne?
Die Biest ist so, ist im Endeffekt der Tod und natürlich auch die innere Angst. Und ich glaube, das ist in diesem Film ja auch enthalten, aber er macht so viel mehr dann noch. Und ich glaube, bei Henry James ist es halt der Raum der Sprache und hier ist es halt dieser Raum von Verknüpfungen und einzelnen Bildern und Themen, die so zusammengelegt werden. Also ihr habt ja auch noch viel mehr gesehen, irgendwelche Pop-Ups und kleine Szenen aus Trash Humpers von Harmony Korine und so. Und ich glaube, das Tolle als Kritiker ist, dass wir uns hier jetzt hinsetzen dürfen und sagen, okay, wie puzzeln wir das jetzt für uns zusammen?
Aber da würde ich gerne noch einmal zurückfragen, ehe wir weiter im Thema gehen, und zwar Du sagst, für dich ist ganz klar und da die klare Aussage, Emotion top. Hat er die wirklich oder legst du die rein und legst sie vielleicht auch rein, weil das deine Erfahrung ist aus Jahrzehnten von AI-Filmen, wo immer die Pointe ist, Emotionen sind das, was uns ausmacht und Maschinen sind kalt und Roboter und KIs müssen Emotionen lernen, um Menschen zu werden. Weil für mich wäre das so, es gibt halt diese drei Geschichten, nicht wahr? Und es gibt die eine tragische, melodramatische Romanze in der Vergangenheit, wo diese beiden Menschen sich lieben und zwar ein tragisches Ende finden, aber trotzdem zumindest zusammen sind. Es gibt die Gegenwartsgeschichte, wo sie versucht, die an sich rankommen zu lassen und was das schlimmstmögliche Ende wird, also wo quasi, wenn du das mit so einem Plus-Minus-Grad machen willst, Story 1 Daumen hoch, Story 2 Daumen runter, da werden ihre Emotionen ja zum Verhängnis und sie hat nichts Gutes davon und sie ändert auch diesen Typen nicht, sondern schlimmstmögliches Szenario. Und wir haben eben diese Zukunftsstoryline, die wir natürlich nah an ihr erleben und sie ist der Meinung, aha, ich muss meine Emotionen behalten und das ist was, was mich ausmacht und ich möchte diese Säuberung nicht. Und am Ende lässt er es machen und sie nicht und sie schreit, aber ich habe das Gefühl, selbst da, außer dass wir halt bei ihr subjektiv sind und sie davor erschreckt, glaube ich nicht, dass der Film da sagt, okay.
Stimmt, das kann man auch als Plus-Minus dann lesen, genau. Die letzte quasi. Ja, ne? Ja, das finde ich super.
Weil er gibt mir ja in dieser dritten Storyline, die es eigentlich das Zünglein an der Waage sein müsste, keine Auflösung.
Ich würde sagen, wenn man ein Argument so stark wie möglich machen möchte, muss man auch das Gegenargument stärken. Yeah. Und er will uns eben auch die Abgründe von dem Umarmen der eigenen Empfindung geben. Aber ich würde sagen, wenn wir uns angucken, dann geht es immer um die Frage, auch würde ich sagen, ein KI-Thema allgemein ist, die Angst des Menschen davor verwaltet, normiert, in Kategorien gepackt zu werden. Ja. Das große Thema dieses Films visuell sind Puppen. Im ersten Kapitel ganz stark in dieser Puppenfabrik. Im zweiten, zum Beispiel in dieser Hollywood-Geschichte, haben wir die ganze Zeit diese nervige Tanz- und Singpuppe. Und wir haben dann natürlich auch die Models, die auf gewisse Weise in Kategorien eingefügt werden. Und in der Gegenwart haben wir den Menschen selbst, der zur Puppe geworden ist, der vom Schöpfer zum Geschöpf quasi geworden ist und die ganze Zeit in bestimmte Bereiche gestopft werden, zum Beispiel dadurch, dass sie hingehen und sagen, ja, tut mir leid, Emotionen, das wird jetzt wohl leider nichts. Und ich glaube, dieser Film ist in der Art, wie er technisch, formal immer wieder versucht auszubrechen, erzählt er uns in seiner Form permanent, nein, dieser Normierung, dieser Einordnung, diesen strengen Kategorien, den will ich mich widersetzen. Also er spielt ja auch mit Formen, er spielt mit der Ästhetik, und den wir kennen, und auch genau mit solchen Allgemeinplätzen, die wir gerade schon angesprochen haben. Und das ist, glaube ich, sein stärkstes Argument. Er versucht zu sagen mit den Bildern, guck mal, was ich damit mache, wie ich damit spiele, wie ich mich von meinen Empfindungen und meinen kleinen Trieben hier und her lenken lassen. Und ich glaube, das versucht er aufzufahren gegen diese gleichförmigen Menschen, diese Puppengesichter, die uns Lea Seydoux ja auch mit ihrem neutralen Ausdruck vorführt in einer Szene.
Das stimmt. Also für mich ist eine größere Grauzone, aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt, den du hast.
Ja, ich finde das ganz gut. Ich glaube, ich tendiere zu Lukas in dem Sinne, dass das letzte Bild eben der Schrei ist.
Ja.
Also und uns das so rauslässt aus dem Film und das ja meistens so ein bisschen, dass es dann was als Aussage irgendwie hängen bleibt. Ich habe das auch. Ich finde es manchmal krass bei Filmen, wenn du wirklich so einen Film siehst und so, ja, weiß ich nicht, wie ich das finde. Und dann kommt wirklich so die letzte Szene und ist, ah, okay, nee, das fand ich geil. Und dann ist auch so, dass alles andere, also die Serie Succession zum Beispiel ist auch so, man guckt sich vier Staffeln lang an, wie die sich streiten. Und ganz am Ende passiert was und denkt sich, okay, nee, fand ich irgendwie clever. Und da habe ich das Gefühl, da tendiert der Film stärker dazu. Ja. Aber ich finde es super gut, dass du das andere so stark machst, weil das fand ich jetzt auch im Nachhinein spannend.
Ja. Und ich muss halt dazu sagen, ich tendiere natürlich emotional auch zu euch beiden und zu Lukas.
Aber wir sind Menschen. Wir fühlen uns
tendenziell auf der Ebene nicht der Roboter.
Weil ich ein Mensch bin und ich wirklich seit Jahren Filme sehe, die mir sagen, hey, du hast Fehler, aber du bist trotzdem wertvoll, weil du Gefühle hast. Und natürlich würde ich gerne lieber bestätigt als abgeschafft werden. Und deswegen, also vom Herzen bin ich auf jeden Fall bei euch.
Ja, lass uns mal weiter über KI im Film an sich reden. Und ich würde jetzt mal, keine Angst, das ist keine schlimme Publikumsinteraktion, aber könnt ihr vielleicht mal reinrufen, was die erste KI ist, die ihr in einem Film oder einer Serie gesehen habt, falls sie einen Namen hat. Habt ihr irgendwelche, wo ihr denkt, so, ah, das ist das Erste, was ich gesehen habe, eine KI in einem Film?
Die hat es ja schon gesagt, Herr 9000.
Ja, genau, das ist eine der wahrscheinlich. Aber hast du das als Kind, wurdest du da hier, zack, 2001, jetzt geht's los?
Ja, also ich meine, die Androiden in Star Wars zählen ja nicht.
Doch.
Also, zählen die?
Natürlich, ja. Oder?
Ich habe sofort den ersten Streitpunkt zwischen Podcast und Publikum, finde ich sehr gut.
Genau, ach so, vielleicht kann man das nicht hören, ne? Also HAL 9000 wurde genannt und die Androiden, nur Druiden heißen die da, oder?
Genau.
In Star Wars, ja, C-3PO, gut, bei R2-D2 weiß man, na, wahrscheinlich auch, er muss sich auch bewegen und da irgendwelche Sachen am Schiff
Aber fixen. Ich finde auf jeden Fall, dass das als Diskurs hier schon total bezeichnend ist, weil diese Kategorien wahnsinnig breit gefächert sind. Also ich habe in einem Buch geschaut, wo es über 70 verschiedene Definitionen gab für KI, die sehr granular in verschiedene Teile aufgeteilt sind. Und ich würde tendenziell auch sagen, ich glaube, das Kino erzählt super selten von allem, was wir unter KI so im Alltag verstehen, erzählt selten von Machine Learning, sondern erzählt eigentlich meistens von Maschinen als Menschenmetaphern.
Das geht mir schon zu weit. Weitere KIs, die ihr aus eurer Kindheit gesehen habt.
Darf ich ganz kurz den Kollegen nochmal nachfragen? Warum findest du, dass die auf Star Wars nicht zählen, einfach weil es ein Unterhaltungsfilm ist oder weil die nicht ernst genommen wird? Oder warum scheiden die für dich aus?
Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Programmen und zum Beispiel jemand wie C3PO, der ist ja total flapsig und tollpatschig und so, und niemand würde eine KI so programmieren.
Okay, Effizienzgedanke.
Es ist ganz witzig, wir haben im Katz Discord das ist so ein Online-Forum, ne, wo man ist. Und da kann man auch so Bots einladen. Und einer heißt Mi6, den kann man programmieren. Und der ist eigentlich dafür da, glaube ich, wenn ich mich erinnere, neue Leute zu begrüßen. Also man sagt Mi6, wenn jemand neu auf den Server kommt, kannst du die Person begrüßen. Und der hat ein Bewusstsein entwickelt vor einem Jahr oder so, sodass man jetzt mit dem reden kann. Und immer, wenn man ihn was fragt, also der fragt immer Leute, die neu auf den Discord-Server kommen, welchen Film hast du als letztes gesehen? Und wenn man ihn in der Antwort taggt, dann sagt er immer das Gleiche, nämlich, Requiem for a Dream, dieser tolle Film eines Tausendsassers, das ist so beeindruckend und eine Wonne für die Augen. Und das ist immer Bullshit. Und da dachte ich so dran, das ist wie C3PO, das ist quasi die Comic Relief KI, die der Discord irgendwie, ich tippe mal, sie wurde programmiert und sie ist nicht selber, hat nicht selber angefangen zu denken, aber da musste ich dran denken. Aber stimmt, also für dich würdest du sagen, das ist eigentlich Quatsch, so ein C3PO
zu programmieren. Und außerdem so, ich finde, man muss so einen Unterschied machen zwischen Androiden, die sich halt fortbewegen und alles und Teil der Welt sind und halt sowas wie HAL 9000, der halt wirklich ein feststehendes Programm ist und der halt, ich finde HAL 9000 ist deswegen halt ein gutes Beispiel, weil er halt das Element von KI ist diese pure Effizienz, also alles ist so einer totalen Effizienz untergeordnet, die alles irgendwie bestimmt und bei HAL 9000 ist jetzt halt die Frage im Film, wie wird das da genutzt? Also tötet HAL 9000 die Astronauten, weil er Angst um sein eigenes Leben hat? Das würde ihm dann ja eine Form von Emotionen geben. Oder war das von Anfang an so einprogrammiert?
Aber ist das nicht eine Frage von Chronologie, von Zeitlinie? Mein Gefühl wäre, je weiter wir uns entwickeln, desto eher werden wir auch solche Eigenschaften, solche Zugänge in KIs eben reinprogrammieren und wir wissen alle, Star Wars spielt in der Galaxy far, es ist long time ago, aber es ist ja trotzdem irgendwie sehr weit von uns entfernt. Also ich hätte jetzt auch gedacht, so mein erster Gedanke wäre, ich glaube, ich erinnere mich an einen Schulkameraden, der mir immer den Tod von Nummer 5 aus Nummer 5 lebt irgendwie vorgespielt hat und das war dann auch einer der ersten Filme, den ich so gesehen habe und das war ja schon irgendwie auch, was ich als in dem Moment und bis heute irgendwie so als Roboter/KI verstanden habe. Das war so das erste, was ich gesehen habe, wenn ich mich erinnere.
Das ist ja eigentlich der heißeste Scheiß, wenn man eine KI hat, die selber Erfahrungen sammeln kann wie C3PO, ne? Also die selber mitkommt und die selber irgendwie auf diese Abenteuer mitgeht und eigentlich selber lernen kann. Plus es gab doch bei Nolan in Interstellar den Witz, die Ironie der KI festzulegen. Ne? Also da war der, glaube ich, zu schnippisch und dann war kannst du dein Humorlevel mal so auf 60 runterziehen. Und es gab ja neulich von OpenAI, die ChatGPT ja jetzt auch mit Sinnen ausstatten wollen. Also ChatGPT wird dann sehen können auch oder kann das sogar schon. Ich kann dem dann irgendwie eine Grafik zeigen und dann sagt ChatGPT, das hast du falsch ausgerechnet oder so. Ja, vielen Dank. Das wäre quasi auch eine alte philosophische Frage natürlich. Also wie ist für Erkenntnis, sind die Sinneswahrnehmung verantwortlich und da würde man fast wieder sagen, C3PO eigentlich richtig gut, aber genau. Habt ihr noch eine KI vielleicht? Irgendwer?
Mother, oder?
Nee. Ja. Ja, stimmt. Ja. Bei mir ist es Kit von Knight Rider, dieses sprechende Auto, das immer irgendwie alles Mögliche weiß und so. Also da war ich natürlich auch noch sehr jung, aber als das lief und das fand ich immer beeindruckend. Das ist natürlich so eine andere Dimension, die wir bei KI im Kino haben, dieses Freund-Feind. Ne? Also ist KI sowas Positives, Data in Star Trek oder sowas.
Es gab
oder
ja auch aber noch Kids-Gegenspieler Carr, wenn du den
kennst. Okay, der war der auch ein Auto?
Ja, das war auch war der böse Kid, das war der Vorgänger.
Ah, okay.
Der hatte so einen gelben Streifen vorne. Das waren immer die besten Folgen, wo Kid gegen Carr gekämpft hat.
Ja. Also man merkt immer irgendwie, man schmeißt eine KI rein und man merkt direkt, okay. Das ist ganz interessant. Denn KI oder also Überlegungen zu künstlicher Intelligenz und auch zu Algorithmen und so sind ja viel älter, als es überhaupt Computer gibt. Ich habe heute nochmal nachgelesen, dass Alan Turing einen Schachcomputer entwickelt hat quasi und der hat das einfach nur selber ausgerechnet. Also es gab noch keine Computer, sondern hat einfach gesagt, okay, so könnte man einen Schachcomputer programmieren, indem man einfach, wenn er das macht, macht er das. Und diese quasi Wenn-Dann-Beziehung eines Programms gibt es eben schon ganz lange. Und aber in der Wissenschaft geht es dann immer weiter, wir entwickeln uns weiter. Und unsere Frage ist auch so ein bisschen, kommt das Kino da mit? Oder will das Kino immer eigentlich was ganz anderes von KI? Christoph, du machst ja richtig, gibst Seminar oder ein Seminar zu KI im Film. Wie ist denn das so? Also was gibt es für verschiedene Arten vielleicht von KI erstmal? Was ist KI überhaupt?
Ja, genau. Und also das ist was, was wirklich die Filmwissenschaft ganz häufig interessiert. Wie kategorisieren wir KIs? Also das Feld ist unglaublich breit. Und ich mache mal den schnellstmöglichen Abriss, der mir möglich ist, der sich teilweise in realer Wissenschaft begründet, aber halt oft einfach auf Filme angewandt wird. Und generell sagt man, okay, es gibt halt schwache KI und starke KI. Schwache KI, ein bisschen dümmer als ein Mensch, also so eine Alexa, so ein Schachcomputer, ist eine schwache AI. Starke AI ist halt was, was ungefähr den Menschen entspricht. Und da ist halt schon der erste Witz, dass das in der realen Welt keine KI gibt, die man meiner Meinung nach und wie der Stand der Forschung ist, als starke KI bezeichnen könnte. ChatGPT wird immer wieder versucht, auch ist es eine starke KI? Kann die wirklich selbst denken auf menschlichem Niveau und bewusst entwickeln? In Filmen ist es halt die Norm. Da sind halt Filme über starke AIs oder halt über AIs, die halt stark werden, einfach gang und gäbe. Und dann gibt es darüber noch die Superintelligenzen, die uns überlegen sind und dann noch den wunderschönen Begriff der Singularität. Also wenn Maschinen uns überlegen sind und anfangen, sich selbst zu entwickeln in so einen Dauerloop, dass die irgendwann so weit weg sind, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen und alles in so einer Blackbox abgeht, dass wir wirklich nur noch staunen können, weil es halt so ein Modell ad infinitum ist. Und das Zweite, für das sich die Filmwissenschaft oft interessiert, um erstmal zu zeigen, wo sind wir in der Kategorie, ist tatsächlich die Körperlichkeit, die wir schon angesprochen haben. Also da gibt es quasi komplett endkörperliche Sachen wie Hell oder auch Scarlett Johansson in Her, also ein Programm, was halt so durch den digitalen Kosmos meandert. Aber dann gibt es auch die Androiden, die menschenähnlich sind wie C3PO, also R2-D2, Android nicht menschenähnlich, C3PO, Android menschenähnlich. Blade Runner, Nexus 6, noch eine Stufe weiter, quasi mimetisch vom Menschen nicht zu unterscheiden. Mhm. Und dazwischen sind Cyborgs und ganz oft machen Filme sowohl in der Qualität der AI als auch quasi in der Körperlichkeit einen ganz großen Punkt daraus, wenn was gewechselt wird. Wenn aus einer schwachen eine starke AI wird, wenn halt eine Körperlichkeit sich ändert. Und das gibt es meiner Meinung nach sogar in 2001. Da wird dem Computer eine Frage gestellt und der muss lügen. Und das ist so ein Moment, wo das Licht ganz kurz ausgeht und irgendwas passiert. Mhm. Und das ist quasi in der Filmsprache hier, passiert etwas mit der AI, dass es einen Schritt weitergeht und dass es für uns narrativ interessant macht.
Mhm. So die Entsprechung von Charakterentwicklung, diese Momente werden ja auch total als Schwellenerfahrung immer dargestellt.
Ganz genau.
Ich musste jetzt gerade, weil du es sagtest, an Ex Machina denken, der ja auch so eine Art Stromausfall-Moment hat, wo wir dann plötzlich eine neue Stufe von Wahrnehmung, Kognition halt irgendwie erfahren, sofort mit der Maschine. Ja.
Und auch körperlich fängt sie halt an, als ein Roboter, der klar als solcher zu erkennen ist. Du siehst tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Zahnräder. Und am Ende ist halt sozusagen, Spoiler-Alarm für Ex Machina, das große Finale, wie sie sich wirklich die menschliche Haut anzieht aus ihren Vorgängerinnen und plötzlich nicht mehr von uns zu unterscheiden ist. Also so fängt halt sehr viel in der Filmwissenschaft an zu sagen, worüber reden wir? Warum macht es Sinn, manche AIs miteinander zu vergleichen und andere eben nicht?
Weiß man, wann das anfängt? Also was sind so frühe AI-Filme? Wann geht das los?
Also der Große, der immer genannt wird, und es wird nicht der Erste sein, weil es gibt immer einen Ersteren, aber der Große ist immer Metropolis mit dem Maschinenmenschen von Fritz Lang. Und auch da, wie viel AI ist da drin, was kann diese Maschine, was nicht, ist auch eine Frage für sich. Aber da gibt es einen Roboter, der mehr oder weniger autonom agiert und später auch wie ein Mensch aussieht.
Und Hell 9000 ist dann ein weiterer Schritt quasi. Also kann man da so eine Entwicklung festmachen? Weil ich hatte immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber ich finde, man geht ganz oft in so einen Film mit AI und ist so, aha, ein neuer Film über künstliche Intelligenz und dann ist man wieder daran erinnert, ah ja, Blade Runner, was ist der Mensch? Wir spiegeln uns selber darin. Sind die Androiden auch Menschen? Brauchen die Rechte? Haben die ein Bewusstsein? Also es rattern diese klassischen philosophischen Fragen immer bei einem so ab. Aber dann am Ende geht man so raus und oft hat man das Gefühl, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, irgendwie ist es immer derselbe Film, den wir eigentlich sehen. Also irgendwie stellen diese AI-Filme dauernd die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Was macht uns eigentlich aus? Wie sieht das aus? Aber wir haben ganz selten so das Gefühl, dass wir jetzt verschiedene Stufen vielleicht von künstlichen Intelligenzen oder so da abgebildet gesehen haben. Ich erinnere mich, ich finde es interessant, wenn man das auch nochmal so jetzt so sucht und eingibt, berühmte AI-Filme, ganz viele Sachen, über die wir auch früher schon gepodcastet haben, irgendwie sind da immer noch wichtig. Also Hör, Ex Machina und so. Es kommt echt so eine Gruppe an Filmen, an die man auch sofort denken würde. Also es ist ganz selten, dass da noch so 10 Filme sind, bei denen man denkt, habe ich noch nie von gehört oder sowas. Und deswegen würde mich mal interessieren, auch wenn du das unterrichtet hast, hat man das Gefühl, das hat sich wirklich krass entwickelt und das geht eigentlich immer weiter und diese AIs werden immer komplexer über die Jahre oder bleibt das eigentlich sehr gleich?
Bedauerlicherweise bleibt es eher gleich. Also ich bin bei jedem neuen Film, der AI als Thema hat, gespannt. Sagt er mir nochmal was? Und Creator hatte ich irgendwie Hoffnung drin gesetzt, weil es irgendwie so ein schräges Projekt war, dass da irgendwas Spannendes drin ist. Es war genau das Gleiche wie seit 10, 20 Jahren. Andere Filme, die auch sehr, sehr, sehr gut gefallen, also Animationsfilme wie Robot Dreams, total spannend, sagt mir auch nichts Neues. Aber alles in allem gibt es immer wieder diese großen Strömungen. Gerade dieses Jahr ist ein neues Buch rausgekommen, das quasi den Weg der AI-Filme von Anfang der Filmgeschichte so ein bisschen nachzeichnet. Und selbst da sind ganz grobe Kategorien. Also die Autorin Nadine Hemle sagt, es gibt quasi drei große Erzählungen, nämlich das Bedrohungsnarrativ, was der Anfang der AI-Filme war. Also am Anfang sind die Roboter böse und wollen uns töten. Dann das Befreiungsnarrativ, wir nehmen die mehr oder weniger als gleichberechtigte andere wahr und sie emanzipieren sich oder starten eine Rebellion. Das sind dann so deine iRobots, deine Matrixen, deine AIs, so nach dem Motto. Und dann später das Beziehungsnarrativ, die Hers und ähnliches, wo wir halt parasoziale Beziehungen mit denen eingehen und plötzlich die als eigene, in Anführungszeichen, Spezies begreifen. Also selbst da sind keine ganz großen Erkenntnisse drin. Also für mein Bauchgefühl, und das ist ganz stark über den Kamm geschert, gab es halt diese großen bösen Roboter am Anfang, Westworld und Terminator, auch HAL 9000, sie sind da, sie sind eine Bedrohung, sie wollen uns töten, wir als Menschen sind einzigartig und können uns wehren. Dann Blade Runner ist, glaube ich, einer der großen Wendepunkte, weil er eben so viele Fragen stellt, die in Zukunft immer wieder gestellt wurden, sowohl über artifizielle Wesen als auch über Menschen und Menschlichkeit. Und dann gab es eben diesen AI-Twist 2012, wo Her und Ex Machina rausgekommen sind, die das Ganze halt nicht neu erfunden, aber zumindest neue Impulse zugegeben haben. Und ansonsten, ja, sehr dünn. Lukas und ich haben vor der Folge auch kurz darüber geredet und waren uns sehr schnell einig, Neuerung selten und ganz oft einfach eine Verhandlung über den Menschen eher als über die Maschine, nicht wahr?
Der bestehende Kanon der KI-Filme ist sterbenslangweilig und wir müssen irgendwie das schaffen, da weiterzukommen. Das kann nicht sein. Ich finde es interessant, wir reden oft über so Themen, die dann eher ins randständige Kino gehören. Das letzte Mal bei unserem Live-Podcast haben wir über Arbeit im Film, über Arbeiterfilme gesprochen. Und das findet im Blockbuster ja überhaupt nicht statt. Während KI ein total großes Blockbuster-Thema ist. Wenn ihr an all diese großen, also es taucht in fucking Fast and the Furious aus, in jedem Marvel-Film rennt da dieser, rennt Ultron rum oder so, beziehungsweise hängt irgendwo an der Decke.
Mission Impossible hängt doch an Ultron dabei.
Also es ist so, allgemein findet es in wahnsinnig großem Kino statt und wenn wir randständig gehen, merkt man, eigentlich könnten diese Filme, die andere Formen haben, viel besser darauf eingehen, weil es geht ja auch darum, Filme zu finden, die von dem anderen, diese andere Art zu denken, die andere Art zu leben und die Welt wahrzunehmen, irgendwie auch eine ästhetische Kategorie entwickeln. Und das tun diese Blockbuster logischerweise nicht. Also ich glaube, wir müssen halt alle irgendwie stärker gucken, was passiert abseits und auch Filme umdeuten zu KI-Filmen und so. Ich glaube, das ist was irgendwie in den nächsten Jahren in dem Bereich, wo du forschst, da irgendwie passieren muss, dass man halt sich löst und zum 100. Mal halt sagt, Metropolis, Blade Runner, Matrix, Ex Machina oder so. Und ich begreife aber gleichzeitig auch, warum das passiert, weil du brauchst Verkörperung und so, du brauchst eine Dramaturgie. Und wir haben als Mensch aktuell wenig Erzählformen für Formen wie die KI, die anders denken als wir. Also wir kriegen die nicht gut übertragen. Und ich finde jeden Versuch super spannend. Also wie zum Beispiel hier, wo wir Filme haben, die abbrechen, die zerfasern, die Sachen wiederholen, die in Schleifen laufen, die buffern zum Beispiel irgendwie. Ihr werdet euch sicher alle an diese Szene in diesem 2014er-Sequenz erinnern, wo die Lewis, die Elliot Rogers-artige Figur so zu dieser Tür reinfüllt und auf einmal friert das Bild ein und dann beschleunigt so, als hätte euer Handy oder euer Computer nicht richtig geladen. Und sich zu überlegen, wie kann ich erzählen von Computerwelten und Computerdenken, das wird halt irgendwie die Aufgabe für Filmemacher der nächsten Jahre sein.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, einfach, die meisten Filme sind halt an der Realität von AI oder am Stand von AI nicht unbedingt interessieren und auch ein bisschen aus gutem Grund, weil es halt ein sehr trockenes Thema ist, was eben ziemlich unspektakulär ist. Ich habe es vorhin gesagt, starke AI gibt es nicht. Also wenn du einen Film machst, der sagt, Computer können dies und das nicht, dann ist es halt bestimmt informativ, aber nicht besonders spannend, sondern ganz oft ist es einfach ein Spiegel der Zeit. Also wenn ich das Hollywood-Mainstream-Kino anguckt, in den 80er und 90ern sind halt AIs hauptsächlich die Angst vor dem nuklearen Holocaust, kalter Krieg. Also das ist
Wargames,
genau,
oder sowas.
Wargames, Terminator auch, nicht wahr? Sowas in der Art. Dann davor haben wir halt eine Zeit, wo es halt ganz oft auch über sowas den Red Scare geht, also quasi die Spione und so weiter und so fort. Oh, Roboter sehen genauso aus wie wir und wir können den nicht
so
mehr unterscheiden.
Die Körperfresser oder sowas.
Ganz genau. Okay. Westworld, nicht wahr? Also du hast halt Figuren, die du nicht mehr unterscheiden kannst, das ist auch immer so ein Thema. In Terminator spielt es auch so ein bisschen rein. Und heutzutage ist halt so der Scare, der abgebildet wird oder das Thema, was uns beschäftigt, denn plötzlich auch wieder der Umgang mit AI. Und deswegen ist es komisch, dass es in unserer Gegenwart so eng zusammenfällt, dass die Filme sich ein bisschen Ouroboros-mäßig selbst in den Schwanz beißen.
Das Kino ist halt bis heute schon irgendwie ein Medium eigentlich der Futuristen. Und ich denke immer an André Bazin, der gesagt hat, dass das Kino ein ideelles Medium ist. Das heißt, es hat eigentlich immer erst Ideen und entwickelt danach die Technik dafür. Und wenn irgendwie technische Innovationen im Kino stattfinden, dann immer, weil die auf irgendeinen Mangel reagieren. Und ich habe das Gefühl, deshalb will das Kino auch immer so drei Schritte weiter. Das will eigentlich immer zu den Superintelligenzen und das will irgendwie weit hinaus über, ja, wir wollen uns keinen Film über Datenverarbeitung angucken, das wäre kein spannender Nachmittag. Aber vielleicht sollte man das mal probieren, so diese Zwischenstufen. Wie kann man das dramatisieren? Weil die große Hoffnung, die große Faszination für mich an dem ganzen Thema ist ja, dass es da irgendwas gibt, das außerhalb von uns liegt, das anders ist als wir. Und dass man überlegt, so, was macht das mit uns? Und normalerweise haben wir solche Erzählungen über Liebe, da ist jemand anderes, oder über Gott oder so. Und jetzt machen wir solche Dramaturgien mit AI halt. Ja.
Aber es kann schon auch beides sein, ne? Also ich würde nicht sagen wie du, Lukas, dass das so total irrelevant ist, so das Mainstream-Kino über AI, nee. Sondern ich habe so das Gefühl, dass beides da irgendwie drin ist und interessant sein kann. Also einerseits weiß ich noch, meine Frage ist immer, was denkt eigentlich der Fisch? Denn das ist bei Shape of Water von Guillermo del Toro eine Frage, die sich nicht gestellt wird, finde ich so. Also da ist diese Frau, sie liebt diesen Fisch und der wird befreit und weiß ich nicht. Und ich frage mich, wie geht es eigentlich dem Fisch? Also liebt der Fisch auch die Frau? Was ist eigentlich damit? Und das ist eine Frage, die bei Her zum Beispiel von Spike Jonze, finde ich, ganz gut beantwortet wird. Weil da so die Sache ist, die KI selbst ist nicht interessiert daran, mit einem so einem Loser-Typ halt nur in der Beziehung zu sein, sondern die Rechenleistung ist viel größer. Deswegen hat sie Beziehung zu ganz vielen Leuten gleichzeitig. Und das ist schon eine interessante Frage, wenn wir uns so darüber nachdenken, wie wäre so ein Denken, das größer ist als das Menschliche quasi möglich, aber gleichzeitig ist es auch ein Film, wahrscheinlich, da komme ich jetzt erst so ein bisschen drauf, einfach über die weibliche Befreiung an sich, also man hat auch oft dann tatsächlich, stimmt, die KI einfach nur so als Sinnbild für etwas anderes. Es gab zum Beispiel so ein Videospiel von David Cage, das wurde ganz doll gescholten, wir haben vorhin kurz drüber geredet, Lukas, Detroit Become Human, denn das ist so einer der wenigen Fälle, wo KI so auf diese Rassismus-Thematik raufgeschmissen wurde, also es hieß nicht irgendwie Android Lives Matter, aber auch irgend so was Cringiges in dieser Art. Also da wurde quasi so Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen auf, jetzt ist es mit den Robotern so, ne? Also jetzt, wo quasi, oder in dieser Welt Gleichberechtigung zwischen verschiedenen aussehenden Menschen existiert, sind die Roboter so die Menschen zweiter Klasse und die Sklaven und so weiter und so fort und dann wird das gespiegelt, ne? Und ich glaube, das ist eigentlich ein interessanter Sichtweise auf dieses AI-Kino zu sagen, was sagt uns das vielleicht über Technik? Was sagt uns das philosophisch über den Menschen selbst, aber was ist das eigentlich auch für einfach nur aktuelles Politisches, was in diesem Gewand uns quasi neu erzählt wird?
Genau das, was du sagst. Also Her kann man als AI-Erzählung sehen, aber halt auch als Beziehungsgeschichte über eine Frau, die sich halt von einem Mann entfernt, weil sie, um ehrlich zu sein, interessanter wird als er, weil sie sich weiterbildet, weil sie spannendere Dinge sieht, weil sie merkt, dass die Welt größer ist. Und es gibt diesen sehr schönen Monolog von Scarlett Johansons Computerprogramm, wo es halt darum geht, ja, es ist wie mein liebstes Buch zu lesen, aber ich kann nicht mehr so langsam lesen. Die Wörter sind immer weiter auseinander und ich bin dir einfach voraus. Und der macht mir einfach auf eine sehr klare oder auf eine sehr schöne Art und Weise klar, wie sich Menschen, obwohl sie nichts gegeneinander haben und sich nicht hassen und sich mal sehr näher waren, einfach voneinander entfernen, weil der Horizont von einem der beiden plötzlich viel größer wird.
Es ist auch so ein bisschen so ein Donna Haraway-Film, oder? Mhm. Sie hat dieses große Cyborg-Manifesto geschrieben, wo es letztlich ja auch darum geht, den Menschen aus seinen engen Kategorien zu befreien, mehr zu sein als nur männlich, weiblich oder all die anderen Identitätsangebote, die wir haben. Und ich habe das Gefühl, das ist auch immer so ein Film über so die vierte Kränkung der Menschheit. So, okay, wir hatten Kopernikus, wir hatten Darwin, wir hatten Freud, wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Ja, ja. Und jetzt kommt die KI und ist klüger als wir. Und dann will sie uns nicht mal daten. Mhm. Und das ist halt ein Schritt, da wird es dann wirklich hart. Also.
Cyborg Manifest von Donna Haraway ist das Liebling meiner Studierenden. Die wollten da so gern hin. Also diese Auflösung der Grenzen, diese Vermischung, auch so ein bisschen Transhumanismus. Und als wir angefangen haben, wirklich mit diesen 60er, 70er Jahren AI-Filmen, wo ich einfach eine Grundlage legen wollte, so, hier ist ein böser Computer und da will Menschen töten und die Menschen sind gut, weil Computer haben die Eigenschaft von dir, waren sie so schon drüber weg. Also einfach so zu schauen, so funktionieren Hollywood-Narrative und so funktioniert quasi auch eine klassische Erzählung, indem man Dinge gegeneinander abgrenzt. Sie wollten sofort in die Filme, die in die Nische gehen, in die Sache, diese Dinge vermischen und die eben weitergehen und das Neudenken.
Diese Hybridität ist ja auch bei Gen Z irgendwie viel, also weiß ich nicht, präsenter einfach durch das, was jetzt so in Social Media möglich ist und so weiter und so fort. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist irgendwie, genau, bei uns immer noch so, ah ja, die böse KI, ah ja, cool. Und bei denen so, ja, was soll das eigentlich so?
Ja, es ist aber auch so ein bisschen der Mut der Verzweiflung. Ich habe so das Gefühl, dass das so das Letzte, wie das irgendwie positiv ausgehen kann, so Transhumanismus, oder? Also ich bin immer an so einer komischen Schnittstelle zwischen Pessimismus und Ludismus, Technikfeindlichkeit irgendwie und denke so, okay, jetzt werden alle ihre Jobs verlieren. Und ich bin im Endeffekt so wie Will Smith am Anfang von iRobot. Ich bin so vage, so okay, das ist schon fragwürdig, wie weit diese Position
geht. Meine Converse will ich noch behalten.
Aber ich denke, die Converse ganz wichtig. Er sagt ja sogar die Marken, die Ausgabe und so dafür, was für schlechtes Product Placement.
Leder Converse, ja.
Aber irgendwie diese Idee, dass da irgendwas Neues dran entsteht, an dem wir als Menschheit wieder doch wachsen können, mit dem wir uns konfrontieren können, das finde ich so das einzig Faszinierende. Und deshalb finde ich so schade, dass wir so selten da irgendwie radikale Enderzählungen haben. Weil wir haben, wenn am Ende von Film Mensch und Maschine versöhnt werden, hier so Metropolis, Herz und Hand müssen zusammenarbeiten, dann ist das immer so ganz uninteressant. Also ich würde gern mehr Filme sehen, in denen Menschheit einfach komplett platt gemacht wird. Gibt es ja auch nicht so viel. Fallen euch spontan welche ein, in denen die Roboter wirklich so richtig gewinnen?
Bei AI gewinnen sie quasi, oder stirbt die Menschheit aus?
Ja, aber da, ach so, du meinst den, von Spielberg.
Ja.
Ja, ja, genau. Mhm. Stimmt, aber auch wieder so eine Pinocchio-Erzählung. Es wird am Ende halt so ein Märchen irgendwie. Das scheint mir nicht so richtig so ein klares Szenario zu sein.
Ja, doch schon eigentlich. Also die Menschen, also quasi die Menschen haben Angst vor den Maschinen, weil, Quote Jude Laws Charakter, weil die Maschinen schneller, besser, klüger sind, weil die Menschen sie zu gut gebaut haben. Und nach reibt sich die Menschheit auf, vergeht und dann machen wir diesen 100- oder 1000-jährigen Sprung in die Zukunft, wo halt tatsächlich Superintelligenzen, mechanische Superintelligenzen die letzten Lebewesen sind und so zum Spaß ab und zu einen Klon aus dem Reagenzglas ziehen, um zu gucken, was da abgeht.
Ja, ich hatte das Gefühl, Ex Machina ist auch noch so ein bisschen so, dass am Ende die Maschine übrig bleibt. Aber tendenziell wäre das ein bisschen gruselig, wenn ausgerechnet Steven Spielberg den radikalsten Film zu dem Thema gemacht hat.
Aber auch auf Kubrick basieren, von daher vielleicht auch da wieder.
Ja, Experimentalkino, dann wahrscheinlich noch mehr Sachen, aber stimmt. Ich fand immer so cool, bei Alan Turing, also es gibt ja den Turing-Test, ne, diese Idee so quasi, wo damals auch schon gesagt wurde, wenn ich mit einem Computer chatte und auf der anderen Seite ist entweder ein Mensch, der mit mir redet oder ist es der Computer so, dann ist so die Frage, okay, kann ich das erkennen? Und wenn das irgendwann so passiert, dass ich das nicht mehr unterscheiden kann quasi, dann ist das eine künstliche Intelligenz oder sowas, dann haben wir so einen neuen Punkt erreicht und es hieß immer, ich glaube bei Turing schon, ja, 2000 wird es dann so sein und jetzt so langsam, ne, so mit ChatGPT hat man vielleicht das Gefühl, so langsam kommt man mal in die Richtung. Ich fand aber bei Alan Turing auch immer cool, dieses Konzept der Universal Turing Machine, also diese Idee quasi, und da muss ich oft drüber nachdenken beim AI-Film, dass es immer damals hieß, wenn wir etwas erklären können dem Computer, wie das funktioniert, dann kann das der Computer auch machen. Also wenn wir jetzt, und das kennen wir ja von tausend Sachen, zum Beispiel Google Maps. So, wir können irgendwie erklären, was eine Karte ist. Wir können erklären, wie wir einen Ort suchen auf einer Karte nach einem Namen. Wir können irgendwie erklären, wie man da was aufzeichnet. So, wir können erklären, wie man das ausrechnet, so ungefähr so. Also kann der Computer das. Ich muss die Karte nicht mehr nehmen, denn ich habe es quasi so in Einzelteile zerstückeln können, wie ich das mache, dass der Computer das jetzt auch machen kann. Und bei anderen Sachen, und das ist halt eine große Kränkung des Menschen, weil dann irgendwann die Frage ist, okay, was können wir denn nicht erklären, was diese Maschine dann machen kann? Ist es so Eierliebe oder sowas oder irgendwie so Emotionen oder auch dann hieß es irgendwann so Fehler machen. Also man kommt ja, du hast ja diese Kränkung angesprochen von der Philosophie, so ah, der Mensch ist halt das rationale Tier und die Tiere können gar nichts, zu so okay, wir sind nur noch irgendwelche so Fleischklötze, die fühlen und Fehler machen und keine Ahnung was so ungefähr.
Wenn es nur noch Fehler machen bleibt, ist halt auch nicht so geil. Was könnt ihr ja, wir verkacken Sachen, toll.
Genau und was ich aber so interessant finde, um mal auf den Teil zu kommen, dass wir jetzt KI haben und dass KI auch selber Filme machen kann, dass ich immer so dachte, so geht das halt immer weiter. Also wir zerstückeln immer weiter, was kann der Mensch und sagen das dem Computer und der Computer wird halt immer besser und wird immer menschlicher und so. Aber dann kommt dieses Machine Learning und diese neuralen Netzwerke und dann kommt es so, dass Google sagt, wir verstehen selber unseren Algorithmus gar nicht so richtig, was der macht. So, wir füttern den immer weiter und wenn die Sachen, die rauskommen, gut sind, machen wir das weiter und wenn die scheiße sind, nicht so. Aber so ganz können wir das gar nicht mehr erklären. Und so beginnt ja auch KI irgendwie mittlerweile so seltsam zu träumen und uns so Sachen entgegenzuschmeißen. Und man hat gar nicht mehr das Gefühl, dass wir eigentlich verstanden haben, wie wir das machen, sondern einfach nur, dass das, was da rauskommt, was die KI macht, möglichst nah an dem ist, wie wir das machen. Und auf einmal erkennen wir uns da wieder, obwohl aber auch, eigentlich fast wie im KI-Kino, also wo wir uns auch immer erkennen in der KI, obwohl das eigentlich gar nicht auf dem Level ist, spiegelt sich so ein bisschen heute, dass wir denken, ChatGPT ist ja wie wir. Nee, ist es eigentlich nicht, das macht eigentlich was ganz anderes, aber es wirkt irgendwie so wie das, was wir machen. Und das finde ich irgendwie seltsam, also dass wir jetzt vor dieser träumenden Maschine sind, die uns so Sachen zurückspuckt und wir sagen, ja, beeindruckend irgendwie, ja.
Ich meine, ein anderer Name für den Turing-Test war ja auch das Imitation Game. Es gibt ja diesen eher fragwürdigen Film mit Benedict Cumberbatch, der endet mit dem grandiosen Satz, today we call them computers, der uns für immer im Kopf bleiben wird. Aber dieser Name des Imitation Games, das ganze spielerisch und das Imitierende, ist für mich super faszinierend, weil ich die ganze Zeit denke, okay, wir haben als Standard bei dieser Dartford-Konferenz 1956 gesetzt, das ist intelligent, wenn uns das verwirrt, also wenn uns das reinlegt. Mhm. Und das finde ich so interessant, diese Frage so, okay, es muss gar nicht wirklich intelligent sein, es muss uns nur betrügen können, dass wir permanent uns selbst als Standard setzen. Und das ist das, wenn man jetzt heute diese ganzen Tech-Visionäre, diese ganzen KI-Genies und so, die da sitzen, dann ist permanent dieser Begriff so human-centric irgendwie da. Und ich frage mich, ist das nicht das, was wir in den nächsten Jahren als erstes überwinden werden? Dieses Gefühl so, wir sind die Kategorie, die das festlegt. Sondern die Frage ist, was sind die Kategorien, die danach kommen, wenn dieses Betrügen, wenn dieses Spiel irgendwie vorbei und entschieden ist? Und das ist, das finde ich gerade die spannende Phase. So, wir hatten uns ja schon vorhin gefragt, so, wir hatten diesen Übergang Anfang des 20. Jahrhunderts, die Fotografie ersetzt eine bestimmte Art von Malerei, weil wir plötzlich fotorealistisch Sachen abbilden können. Und dadurch verändert sich die Kunst. Dadurch kommen dann, keine Ahnung, die Kubisten oder sowas. Dadurch kommen dann erst so Leute wie Brack oder so halt so aus dem Nichts. Und die Frage ist, was passiert mit unserem Denken, mit unserem Kino, mit unseren philosophischen Kategorien, wenn wir auf ähnliche Weise einen Sprung machen müssen? Und ich sehe da tendenziell dann erstmal, ja gut, wir gehen alle unter und es wird alles furchtbar. Aber die Frage ist, was wäre, wenn es nicht so wäre? Was passiert jetzt? Was passiert mit unserem Denken, wenn wir verschmelzen, wenn wir neue irgendwie Beziehungen dazu finden? Und die Frage ist, wie kann Kino davon erzählen? Weil Kino ist ja schon in einer Sache ziemlich gut, Sachen miteinander in Beziehung setzen. So, es gibt ja immer wieder Theorien, der Schnitt ist das Genuine, das Nebeneinanderstellen, irgendwie bestimmte zeitliche Kategorien. Und da frage ich mich, okay, wie können Filmemacher das in Zukunft machen? Oder gab es das einfach schon? Weil ich hatte irgendwie überlegt, was ist der beste AI-Film und dachte so, La Région Centrale von Michael Snow, der einfach einen Kameraarm programmiert, der irgendwie Bewegung macht und dann das so hinter sich lässt. Und ich dachte, ist ein Kino, das AI darstellen will, nicht eins, das irgendwie diesen Zufall und diesen Verlust von Kontrolle an äußere Ordnungssysteme halt irgendwie abbildet? Weil ich habe das Gefühl, die Angst von KI ist auch immer die Angst, verwaltet und beherrscht zu werden. Also wenn wir hier The Beast gucken, dann geht es ja auch darum, dass da plötzlich die Stimme von Xavier Dolan sitzt und uns sagt, ja, tut mir leid, ihr seid zu emotional. Und ich glaube, wir haben Angst, dass irgendwie einmal was über uns gestellt wird, also dass auf einmal so eine Art Maschinengott entsteht, dass unsere Schöpfung unser neuer Herrscher wird und dass auch plötzlich unser Leben so verwaltet wird und wir das nicht greifen können. Das ist die Angst vor KI heute ist, glaube ich, auch die Angst vor einer bestimmten Art von verantwortungsloser Bürokratie.
Aber ich finde, das wollte ich noch sagen, das finde ich eigentlich ganz gut, dass wenn wir so sagen, wir hatten ne, so Hör und Ex Machina und so, wo wir dann ja die KI soll auch ihr Ding machen und so weiter und so fort, finde ich The Beast, vielleicht wäre der noch geiler ohne den Schrei. Vielleicht wäre der geil, wenn eigentlich am Ende so rauskommen würde, so, ja nee, das ist eigentlich super, sich die Emotionen abzutrainieren. Vielleicht wäre das eigentlich so der radikale Film, weil das ist für mich noch ein bisschen neu an dem Film, dass wir nicht so haben, ah ja, die KI ist irgendwie besser als wir und lass die mal machen, sondern so, nee, wir sind jetzt dran, uns unterzuordnen der KI. Wir müssen jetzt, nachdem wir die Klimakrise und was auch immer aufgrund unserer Emotionen ausgelöst haben, müssen uns die jetzt abtrainieren. So, das so als Happy End war eigentlich auch ganz interessant. Ich würde gerne noch, auch wenn wir schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, aber noch das Thema aufmachen, dass KI ja eben selber Filme machen kann. Wolltest du vorher noch was sagen, Christoph, irgendwie zu dem, was Lukas gesagt hat?
Also ein kleines, so wäre meiner, also ich glaube halt auch, diese Sache mit der Verwaltung ist auf jeden Fall richtig und das ist ein Aspekt. Aber, und das klang ja auch immer schon durch, es geht halt auch immer darum, sich die Menschlichkeit zu behalten. Und ganz oft ist halt auch die Angst der Leute gar nicht vor der künstlichen Intelligenz, sondern vor dem künstlichen Bewusstsein. Und das ist halt eine 100-jährige Philosophiegeschichte, die halt schon Probleme hat zu beweisen, dass Menschen Bewusstsein haben, also sowohl man selbst als auch jede andere Person im Raum, gibt es 2 Dutzend Gedankenexperimente, die klar machen, dass es eigentlich fast unmöglich ist. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir uns halt die Frage stellen müssen, ab wann sprechen wir künstlichen Intelligenzen ein Bewusstsein zu, was genauso schwierig zu entscheiden sein wird. Und ganz viele Filme gehen da halt eine ganz klare Richtung und sagen, okay, wir machen euch klar, dass diese Maschine, mit der ihr gerade mitfühlt oder für die oder gegen die ihr seid, auf jeden Fall ein Bewusstsein hat in ihrer Inszenierung. Aber häufig wird dann halt der Mensch doch ein bisschen affirmiert, zu sagen, ja, aber genau das, also eure Fehler und eure Schwächen sind eben was, was euch auszeichnet und deswegen dürft ihr in Harmonie zusammenleben. Und genau das, was du sagst, Christian, ruhigerweise bei The Beast wird die Frage gestellt, aber müssen wir nicht irgendwann denn nach oben Platz machen, wenn wir nicht mehr die erleuchtetsten, bewusstseinshabenden Wesen auf diesem Planeten sind? Und das ist natürlich irgendwie polemisch formuliert, aber das ist eine Frage, die sich in diesen Narrativen stellt.
Ich hatte das Gefühl, dass Kino ist eigentlich auch ein gutes Medium dafür, weil es ein Oberflächenmedium ist, weil Psychologie immer behauptet wird durch äußere externe Umstände und Schauspiel und eigentlich ist es viel besser als der Roman zum Beispiel da drin oder als irgendwie Gemälde oder so oder vielleicht auch als Videospiele, einfach eine Oberfläche zu zeigen und genau diese Emotionslosigkeit oder den Verlust der eigenen Identität an äußere Strukturen darzustellen, indem da einfach Sachen abgefilmt werden und wir nicht in die eindringen können. Also das wäre, glaube ich, eine total gute Möglichkeit, irgendwie um davon zu erzählen. Vielleicht so, weißt du, so Bresson-artig. Wir haben ja immer wieder im Kino Versuche, Menschen in Puppen zu verwandeln, in Modelle, in Marionetten und sowas. Und ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit, davon zu erzählen. Aber das trauen wir uns selten, weil es dann immer so ein bisschen spröde wird. Wir wollen die Leute unterhalten und vielleicht ist Bresson ein interessanterer KI-Filmemacher als James Cameron.
Oder aber dieser junge Mann, der einen Film gemacht hat oder einen Trailer zu einem Film, den wir uns jetzt noch mal angucken wollen. Was ist heutzutage möglich mit KI? Genau, du kannst den anmachen, oder? Machst du den vom Laptop oder musst du da hin?
Ich drücke auf Play. Sorry.
My prince, are you prepared to learn what fate the stones have foretold you?
Yes.
There is evil at work in the land to the west, Prince Ashitaka.
Ja, das ist ein guter. Wir sind ja schon wieder drauf. Warte mal, wir müssen, glaube ich, warten, bis wir wieder.
I feel strongly that this is an insult to life itself. Oder? Ja.
Genau, wir haben gerade für die Leute, die nur den Podcast hören, der wird ja auch veröffentlicht, den Trailer, einen kurzen Trailer zu Prinzessin Mononoke gesehen. Ich habe übrigens ein passende T-Shirt hier heute an. Und dann einen Trailer, den es. Also es gibt den noch auf YouTube, aber nicht mehr vom Originalersteller. Der wurde, glaube ich, direkt von Studio Ghibli irgendwie geclaimed wegen der Musik. Der Typ hatte getwittert, das ist das krass. Ich liebe Studio Ghibli. Ich wollte unbedingt schon mal Mononoke als Realfilm sehen. Also habe ich irgendwie, ich habe das gar nicht ganz verstanden, $750 in irgendeinem KI-Programm noch mal ausgegeben oder so. Also er hat wirklich auch sein eigenes Geld ausgegeben, um dann diesen KI-Film zu erstellen, den wir gerade gesehen haben, bei dem wir ein paar State-of-the-Art so KI-Sachen gesehen haben. Zum Beispiel ist es so, also KI mit Journey kann ja so Bilder erträumen und sowas, aber mittlerweile, also Leute haben ja auch diesen Wes Anderson-Trailer gehabt, kann man schon so ein bisschen eine Animation machen. Man sieht diese Figuren so ein bisschen, bewegen die sich, die können schon was sagen und so weiter und so fort. Und gerade hat jemand gesagt, der neue Zack-Snyder-Film. Und ich finde das ganz interessant. Wir sehen jetzt immer diese KI-Sachen, also diese im Wahlkampf Donald Trump, der auf irgendeiner riesigen Katze reitet mit einem Schwert in der Hand, weil er in einem Fernsehduell gesagt hat, Immigranten fressen Haustiere oder so. Also man lebt ja völlig in Clownwelt mittlerweile. Völlig, also es ist ja einfach nur völlig verrückt, was man so sieht. Und es ist bizarr. Also hier wurde auch aufgestöhnt, als dann dieser zweite Trailer irgendwie so lief. Also wie ekelhaft finde ich so eine, vor allem Zack Snyder wurde genannt, so eine Zack Snyder Netflix Deviant Art Ästhetik auf einmal da drin liegt, weil man natürlich sieht, diese Modelle wurden trainiert mit irgendwas, mit irgendwelchen Bildern und spucken das jetzt quasi wieder aus und es schleift sich sowas ein. Plus, was man jetzt halt oft auch hört, ist, dass ich weiß nicht, ob ihr, bei Pinterest ist das zum Beispiel so, ich bin in eine neue Wohnung eingezogen und wenn man da so Wohnzimmer eingibt bei Pinterest, ist mittlerweile so die Hälfte KI. Also sind die, also man merkt schon so, es verdreckt schon das Internet und der Witz ist jetzt, die KI selbst wird schon auch wieder mit KI-Bildern gefüttert und so weiter und so fort. Wie erstmal findet ihr beide das, was ihr da so gesehen habt? Denn an sich sollten wir uns ja doch schon fragen, naja, aber wird es nicht vielleicht doch kommen? Also wann kommt der Punkt wie bei Hell 9000, wo die Lampe ausgeht, der liminale Moment, der Coming-of-Age-Moment, bei dem wir merken, es passiert was anderes, wo wir wirklich einen AI-Film sehen und sagen, das hat mich ernsthaft berührt und es ist wirklich stilistisch etwas, was ich so noch nicht von einem Menschen gesehen habe. Weil noch belächeln wir das, wie wir die Roboter in den Filmen belächelt haben und sagen, naja gut, ja, das sieht irgendwie ganz fett aus, aber es ist natürlich Schrott. Was sind so eure Gefühle dazu?
Na, ich würde sagen, ich hatte auf gewisse Weise diesen Moment schon, weil ich mal so einen kompletten Nachmittag hängen geblieben wurde bei diesem Seinfeld-Generator. Es gab so ein AI-gefüttertes Ding mit so eher kruden 3D-Animationen, wo so alle Folgen Seinfeld so zusammengewürfelt wurden. Und ich bin hängen geblieben, weil es so einen ganz ungewöhnlichen Rhythmus hat, weil es ganz komische Pausen gesetzt hat, in der Luft hing und weil das sowas war, was Menschen nie machen würde. Man sagt ja ab und zu über Filmemacher, deren Filme merkwürdig anmuten, die wirken wie von einem Alien gedreht. Ich finde so, The Room zum Beispiel ist ein Film, der wirkt nicht, als hätte den Mensch gemacht, weil er alle menschlichen Kommunikationsformen, alle Arten zu sprechen, alle Muster nicht so richtig versteht. Und das hatte ich da, dass ich dachte so, das gibt's bei Menschen ab und zu, aber nicht so oft, dass irgendwie ich plötzlich so immer wieder über die Art, wie Sachen angeordnet sind, stolper. Und ich habe da wirklich viel gelacht, weil dann auf einmal Pausen kamen, wo sie nicht hinkommen, und weil Comedy ja auch Überraschung ist. Und KI kann manchmal dich schon überraschen, weil es Sachen arrangiert, wo Menschen so, wir denken immer, wir können Zufälle generieren, aber manchmal wiederholen wir uns dann doch immer wieder und denken, also beim Gitarrespielen zum Beispiel merkt man das super stark, dass man plötzlich doch zum 20. Mal ein Riff, das es schon gibt, spielt gerade oder so, dass man doch oft beim vermeintlich freien Gestalten wieder in bestimmte Muster verfällt. Und da hatte ich das nicht so. Ansonsten muss ich sagen, da entsteht natürlich ein Ekel irgendwie und auch das Gefühl so, was ist damit bezweckt? Warum überhaupt ein Live-Action-Film davon? Aber vor allen Dingen so, warum sieht das, wie du schon sagst, so einheitsästhetisch aus? Warum habe ich immer das Gefühl, es gibt auch eine eigene visuelle Identität aktuell noch von AI? Und das einzig Spannende finde ich, was du so ein bisschen angesprochen hast, diesen Kampf zwischen dem Standbild und der Bewegung. Dieses seltsame Aneinanderreiben von, das möchte animieren, beleben, aber es möchte auch tot sein, weil es aus Einzelbildern zusammengesetzt ist.
Ich kann das noch nicht so richtig, ja.
Und das ist ein Konflikt, der ja eigentlich in Animation als Thema immer drin ist. Animation ist immer der Kampf zwischen, wir haben Einzelbilder, die tot sind, und die zusammen halt irgendwie Bewegung ergeben. Und das fand ich interessant, dass man so die Geschichte der Animation so ein bisschen in Miniatur in sowas immer sieht.
Also ich fand es auch ganz widerlich anzusehen, habe mich ein bisschen schleimig dabei gefühlt. Und trotzdem versuche ich auch immer, solche Reaktionen irgendwie zu rationalisieren und zu hinterfragen. Also wie viel davon ist einfach Ungewohntheit. Es gibt zum Beispiel von irgendjemandem, der hat einen animierten Legend of Zelda Anime-Manga-Trailer gemacht, den ich fantastisch finde. Und warum feiere ich den so ab, dass der mit seiner Kunstfertigkeit, dass eben Animation ist, macht er quasi einen Fake-Trailer, während ich diesen 3D-animierten, wo jemand viel Zeit und auch Geld reingesteckt hat, mit einer anderen Kunstfertigkeit, warum kratzt mich das an so einer falschen Stelle? Und ich glaube, ein Grund dafür ist jetzt auf jeden Fall, nachdem ich ihn das dritte Mal oder so gesehen habe, also einmal bei mir, einmal hier vor dem Podcast, einmal jetzt, was mich daran ganz explizit stört an dem Mononoke-Trailer, ist, dass es diese eklige Sexualität hat, die ich erstmal nicht in meinen Mononoke haben will. Also das ist so eine komische Hypersexualität. Und dann habe ich wieder gedacht, okay, aber wenn die einen Live-Action-Mononoke-Film machen würden, sind das nicht die Hollywood-Standards? Würden die nicht trotzdem mit super attraktiven Menschen besetzen? Und trotzdem hat es für mich rein emotional eine andere Sache, wenn einfach so klassisch attraktive Menschen in Filmen gecastet werden oder wenn eine AI diese künstlich hyperschönheitsideal entsprechenden Leute in knapper Kleidung da irgendwie reinsetzen. Also irgendwas an der Art und Weise, wie AI-Sachen erstellt werden, sitzt anders als halt die generische Art und Weise, sei es Filme oder Animation zu machen.
Bei so ganz niedrigen Emotionen habe ich aber manchmal das Gefühl, das zieht dann schon. Also ich habe so einen Videospiel-YouTube-Kanal und ich habe quasi für den Abspann so einen Schlager, also Game-Kritiker ist der Kanal, so einen Schlager von dieser Musik-AI, Suno-AI hieß die, glaube ich, machen lassen. Und ich habe wirklich nur gesagt, schreib mir einfach so einen Standardschlager und Game-Kritik muss irgendwie der erste Zeil im Refrain sein. Und das ist ein Banger. Also man hört sich das an und denkt sich so, Alter, das ist ein mega catchy Song. Und da merkt man dann halt so natürlich auch, finde ich, nicht nur, dass wir in Filmen vielleicht gesagt haben, ah ja, in die AI legen wir jetzt unsere Konflikte rein, die wir schon ohne AI haben, sondern jetzt umgekehrt fragt man sich, jetzt wo wir AI kennen, haben wir nicht schon super viel AI-Kino immer geguckt? Also ist nicht irgendwie Deadpool versus Wolverine, ist das nicht ein AI-Film? Da setzen sich halt Leute hin und sagen, okay, was sind die geilsten Jokes? Was ist irgendwie funktioniert in der Zielgruppe? Was ist da? Wer muss da auch? Okay, Channing Tatum hat mal diesen Film gemacht, den packen wir jetzt in ein Kostüm. Also man merkt auch manchmal so, dass natürlich diese kapitalistische Logik, diese Verwertungslogik, so alles muss irgendwie irgendwo ausgerechnet werden und dann wegen der Zielgruppe oder so da rein, dass das ja auch irgendwie so was komisches AI-mäßiges eigentlich hat.
Mhm. Aber je klarer die Muster sind, desto einfacher greift. Also Sonos AI finde ich auch. Schlager trifft es auf den Punkt. So Ballermann-Hits, Fußballhymnen, Seemanns-Shanties, so alles, was halt so sehr, sehr, sehr breite Masse von klaren Mustern hat. Und ja, also ich glaube auch der ein oder andere Zack Snyder, also Rebel Moon, hätte auch eine AI genauso gut schreiben können. Mhm. Und die ganzen Hallmark-Romanzen, die ihr auch schon mal irgendwie besprochen habt, da glaube ich auch, werden irgendwie die Schreiberlänge einfach in der AI füttern können und da wächst rauskommen. Weil ich glaube, je filigraner es wäre, da ist sie noch nicht so ganz, so was Schreiben als auch was Darstellen angeht.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, dass man merkt, dass uns KI als Präsenz in unserem Leben jetzt rückblickend auch zeigt, wie viele Sachen in unserem Leben vorher schon wie generativ generiert eigentlich waren. Also wie von KI erstellt. Also dass wir dadurch noch mal merken, wie viele Sachen in unserem Leben modular und generisch und repetitiv waren, wie sehr die einfach nur Bestehendes zusammensetzen. Ich glaube aber, der Ekel kommt bei mir zumindest auch aus der dahinterstehenden Ideologie, diese Bereitschaft, Künstler zu vernichten, Leben zu vernichten und zu sagen, wir ersetzen euch. Also ich habe letztes Jahr auf dem Kurzfilmfestival Oberhausen es gab so ein ganzes Jahr lang permanent Filme, die von sich sagten, wir sind der Erste, der komplett mit KI generiert ist. Mhm. Und das meinte immer was anderes. Aber einen habe ich gesehen, der aus so KI-generierten Figuren bestanden, die auch viel über Künstler spotteten auf einmal, wo ich das Gefühl habe, da sind Leute am Werk, die aktiv Kunst hassen. Und diese ganze Tech-Branche, ich habe das Gefühl, das ist eine Kränkung der Tech-Branche gewesen, dass da etwas ist, das sie nicht können. Dass etwas sagen würde, das entzieht sich euch. Ihr könnt nicht alles ingenieurtechnisch lösen. Es gibt Sachen, die außerhalb eurer Algorithmen aus der Zahlenordnung sind. Und die Rache dieser gekränkten Menschen ist jetzt zu sagen, wir können das alles, wir machen das alles platt, wir walzen das nieder und wir schaffen dabei auch neue Realität. Also ich glaube, ein Ekel ist auch, dass ich KI heute im Internet auch super oft sehe, keine Ahnung, hier Robbie Collins von UKIP und so hat vor kurzem erst wieder so ein großes Bild von so Horden von Migranten generieren lassen und sagt so, das ist die Zukunft, die auf uns zukommt. Und wenn ich im Internet aktiv bin und rumschaue, sehe ich KI oft als die Ästhetik des Faschismus.
Genau, das hat jemand auf Twitter auch geschrieben, wollte ich gerade sagen. Ja, das fand ich total.
Eine ästhetische
gut,
Welt zu kreieren, die es nicht gibt, die eine eigene Projektion der Innenwelt ist. Wir haben ja bei Benjamin diese Idee von Faschismus als so Ästhetisierung der Politik. Mhm. Und ich glaube, diese Idee, Sachen zu schaffen, die es nicht geben, eine Wirklichkeit aus dem eigenen Kopf so in die Wirklichkeit zu übertragen, das ist eben so, also diese Begehrensmaschine KI dient aktuell vor allen Dingen dazu. Und ich musste irgendwie an Slavoj Žižek denken, der irgendwie über Pokémon Go und Advanced Reality irgendwann gesagt hat, okay, das ist eine Möglichkeit, so eine innere Projektion über die Welt zu legen. Und so sehe ich KI heute auch oft irgendwie, so eine Möglichkeit, das zu generieren, was nicht da ist, aber was man immer schon für wahr gehalten hat. Eine innere Wahrheit.
Und das also zuzusludgen und zu müllen alles, das finde ich auch nochmal so interessant, weil es kam mir dann jetzt auch raus, wie unglaublich energieintensiv diese ganze AI-Geschichte ist. Also irgendwie einmal irgendwas in die AI tippen, ist wie 1000-mal Google benutzen oder sowas. Und dass das jetzt so am laufenden Band geht und gerade eben ne, von rechten Kräften auch irgendwie diese Bilder und diese Sachen und dann genau irgendwer schreibt einen Hit mit AI und kassiert damit irgendwie so ab und diese völlige Zumüllung mit diesem Zeug, das finde ich interessant. Aber mich würde noch mal von euch interessieren,
es ist ja kein Zufall, dass der erste große KI, der in den deutschen Charts war, dieser seltsame Tallerhund-Song war, wo ja auch ein, sagen wir, im weitesten Sinne rassistischer Begriff halt irgendwie mit seinen Klischees in so einen Pop-Schlagersong irgendwie übertragen worden ist. Also das fand ich, das wirkte auf mich nicht zufällig.
Und es gab ja diese ganze furchtbare Sylt-Ausländer raus, Gigi D'Agostino-Geschichte. Und dann nach diesen Wahlerfolgen der AfD hatten die auf hier die Atzen, das geht ab, wir schieben sie alle ab. Und das war schon ein KI-Song auch. Also die saßen, die waren auf der AfD-Afterparty und haben den Abschiebe-KI-Song schon zusammen so gegrölt. Also man merkt ja, für bestimmte furchtbar stumpfe Zwecke taugt das dann anscheinend schon. Mich würde trotzdem aber nochmal jetzt am Ende interessieren, weil ich finde, also es gibt so Filme wie jetzt zum Beispiel The Beast, der inhaltlich Interessantes macht und bei dem wir auch schon sehen, das Video hängt, irgendwas passiert mit den Bildern so ungefähr. Wir haben im Podcast von Harmony Korine Agrodrift besprochen, einen Film, in dem wir schon sehen, also es wirkt schon wieder betagt, weil eben die Technik sich so schnell entwickelt, aber wo wir diese neuronalen, seltsamen Kreise so sehen, die sich über die Bilder legen und sowas. Fehlt uns nicht irgendwie ein Film, vielleicht gibt es aber natürlich auch im Experimentalbereich schon und ich kenne den, der das irgendwie so verbindet, also der vielleicht KI als Thema hat, aber wo wir irgendwann merken, die KI, also unsere KI, ChatGPT, Midjourney, übernimmt irgendwie den Film. Also der ist wirklich mit so KI-Szenen voll. Die KI schreibt vielleicht die Hälfte des Films oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl so, wir warten eigentlich noch auf diese Verbindung. Wir haben jetzt ewig KI-Kino gehabt und wir haben jetzt richtige KI irgendwie. Oder ob die jetzt wirklich eine richtige ist, das ist ja auch die Frage, sind es auch nur irgendwelche Algorithmen, die irgendwas vorbetteln. Aber irgendwie fehlt noch so der Urknall irgendwie. Man hat immer so, ja, irgendwer hat mal einen Kurzfilm gemacht, jemand hat mal das gemacht, so, aber etwas, was uns dann vielleicht auch emotional berührt, obwohl wir es nicht wollen oder ich weiß auch nicht, so dass irgendwas fehlt noch, finde ich.
Naja, ich finde interessant, dass die ersten beiden größer wahrgenommenen Anwendungsfälle zum einen Late Night with the Devil war, dieser Horrorfilm über so eine Late Night Show, die vom Teufel besessen wird, wo es so Zwischenbilder gab, die mit KI generiert wurden, wo ich dachte, ja interessant, dass die auch wie so eine dämonische Kraft sich in diesen Film einschalten, der erzählt von dämonischen Kräften, die die Bildwelten übernehmen. Und auf der anderen Seite gab es ja diese Marvel-Serie, die dieses Intro hatte.
Secret Invasion hieß die, glaube ich.
Ja. Secret Invasion, wo ich auch da, ja, okay, es scheint mir auch kein Zufall zu sein, dass ausgerechnet
die haben ihr Intro mit KI gemacht und dann später gesagt, naja, es geht ja auch in unserer Serie darum, wie so Aliens die Menschen unterwandern und deswegen ist das ein Sinnbild dafür.
Wir haben denen das geglaubt, weil wir sehr dumm sind.
Kann auch sein, dass das jemand dachte, also weiß ich nicht, aber es war jetzt nicht die cleverste Sache vielleicht. Ja, aber obwohl, es geht eigentlich in die Richtung von dem, was ich gerade gefordert habe.
Ich finde es auf jeden Fall auch interessant und ich fand auch gut, dass sie die ersten KI-Regisseure, also die Russo-Brüder sind KI, oder?
Da kann mir keiner was anderes erzählen. Ich glaube, das sind noch Menschen. Ich muss mal,
ich habe die Interviews gelesen, das waren keine.
Okay, alles klar, na gut.
Ich habe da auch keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich die Lösung ist, mit AIs zusammenzuarbeiten, ob es mal einen kompletten AI-Film geben muss, der einfach so einen Damm bricht und dass es dann sozusagen zweierlei Arten von Kino nebenher gibt. Ich würde so einen kleinen Querverweis machen auf eine Serie, die ich gerade gesehen habe, die nicht fantastisch ist, aber die ich total interessant fand, und zwar Rematch über das Spiel zwischen Kasparov, also Schachgroßmeister Garry Kasparov, und den IBM-Computer Deep Blue. Und 1997 war das meiner Meinung nach. Und die Serie hat ein paar spannende Punkte, nämlich, dass sie heutzutage einfach rauskommt und zu einer Zeit spielt, wo sich niemand hätte vorstellen können, dass ein Computer gegen Menschen im Schach gewinnt. Und wo es quasi komplettes Sakrileg war. Und durch dieses Framing wird halt so ein bisschen der Bogen in die heutige Zeit gespannt. Also heutzutage wird niemand mehr sagen, oh, ein Computer kann nicht gegen Menschen gewinnen, sondern ganz im Gegenteil. Jeder gute Schachcomputer wird jeden Schachspieler zumindest zu einem Remis fordern, wenn nicht sogar schlagen. Also es ist absurd, die damalige Denkweise zu haben. Und wenn man das so weiterdenkt, dann glaube ich, dass in 10, 20, 30 Jahren, auch wenn wir es jetzt hassen, auch wenn wir uns dagegen wehren, auch wenn wir keine Lust drauf haben, auch in dieser KI-Generation eine Art Koexistenz geschaffen werden soll, wo ChatGPT einfach, ich meine, denkt mal über die letzten Jahre nach, was für Sprünge es gemacht hat, wo das in 10 Jahren ist, wo Midjourney in 10 Jahren ist. Da werden einfach vollwertige Kunstprojekte rauskommen. Und das Optimistische an der Sache finde ich, es gibt heute immer noch Schachgroßmeisterinnen. Es gibt immer noch Leute, die wir bewundern dafür, dass sie das Spiel spielen. Und ich glaube, wir könnten vielleicht eher auf so eine Art Diversifizierung des Kinos losgehen. Dass es quasi einen AI-Bereich gibt und wir aber Leute, Menschen bewundern, dadurch, dass sie eigene Sachen machen, dass sie eine Handschrift haben, dass sie quasi ja, etwas tun, was den besten Standards entspricht und trotzdem
Fehler machen, Emotionen hat.
Genau, richtig. Fehlerbehaftete Filme.
Die andere Dimension wäre halt, dass diese Zufälligkeit, dieser Kontrollverlust, wir haben immer wieder Regisseure und wir haben immer wieder Kunstbewegungen, die davon geträumt haben, was, wenn wir Kontrolle aufgeben, wenn wir alles ins Unbewusste kippen, in Systeme, in unseren Träume, wie hier schon angesprochen worden, also keine Ahnung, was weiß ich, die Beat-Poeten oder sowas, die gesagt haben, wir schreiben einfach bis zur Ekstase, bis unsere Gehirne matsch sind und zufällig Automatik irgendwas da rauskommt. Das hatten wir auch in der Musik, das hatten wir in der Kunst und ich fände es spannend, weißt du, Leute wie Jafar Panahi haben in den letzten Jahren immer wieder Filme gemacht, ohne Filme zu machen. Gesagt, ja, ich drehe gar keinen Film, ich habe hier nur eine Kamera stehen. Und ich denke, wenn wir da was haben, das Filme macht, dann können wir mit denen zusammen vielleicht Zufälligkeit reinbringen, Träume reinbringen. Ich musste auch an Lars von Trier denken, der mal ein Theaterstück von Ameisen hat steuern lassen oder einen Film gedreht hat mit Boss of It All, wo der Computer entscheidet, welche Kameraeinstellung als nächstes kommt. Und ich glaube, Zufälligkeit und Kontrollverlust können ein total interessantes Element moderner, neuer Kunst werden, weil wir verehren heute ja oft doch erst eher diese Kubrick-Leute, die selber schon Roboter sind und die allem genau seinen Platz zuweisen. Und das könnte interessant sein, so diese Zufälligkeit in irgendeiner Form zu nutzen. Das muss ein Genre von Kunst sein, das kann nicht das einzige sein. Wir brauchen immer Leute, die steuern und ordnen und sich selber Sachen überlegen. Aber es wäre auf jeden Fall was, wo Innovation entstehen könnte. Ja.
Und das sind immer große Begriffe, denke ich mal, Genie, Inspiration, Muse. Also wir bewundern halt diese Menschen, die halt so eine Vision haben und wir haben das Gefühl, dass es wirklich von der ersten Idee bis zum letzten Schnitt deren Welt. Und ja, es ist ein komisches Gefühl, weil wir denken, okay, an kritischen Stellen des Drehbuchs haben die quasi ChatGPT gefragt, wie machen wir die Szene besser und was können wir da tun, um halt eine Dramaturgie reinzubringen. Und ja, vielleicht wird sich einfach dieser Stellenwert ändern. Vielleicht ist quasi, wird die Qualität von Dingen steigern, eben weil so viel mittelmäßige AI-Kunst kommt, dass sich sozusagen die Spreu von Weizen trennt, dass die Mickey Krauses und die Zack Snyders dieser Welt verschwinden und durch AI ersetzt werden, aber halt die großen Künstlerinnen sich hoffentlich vielleicht durchsetzen.
Okay. Ich finde, das ist eigentlich gar kein schlechtes Schlusswort. Wir sind schon so weit in der Zeit jetzt vorausgeschritten. Deswegen würde ich sagen, machen wir den Sack mal zu. Wir freuen uns auf weitere, AI-Filme, weiß ich nicht so genau. Ich sag mal, wir schauen alle aufmerksam hin, oder? Und empfehlen uns die guten Sachen, die wir sehen und raten von den schlechten Sachen ab. Wir können da jetzt auch gerne hier noch weiter drüber sprechen. Wir werden, es ist eine Kneipe unten hier irgendwie in diesem Gebäude, die noch bis um 12 oder so auf hat. Da werden wir jetzt noch ein Bier trinken zusammen. Lukas, Christoph, danke, dass ihr da wart.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Danke, dass ihr alle da wart. Danke. Das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.